guten Morgen oder guten Mittag zusammen. Jetzt kommt noch so ein Graukopf, ja. Allerdings aus Südbayern, während der Gerhard ja aus Nordbayern kommt, wie man unschwer noch hören kann. Sein Herz schlägt für Papua-Neuguinea und meins, zum Teil zumindest für Sri Lanka. Da komme ich aber später noch drauf. Ich möchte euch heute anhand der Bibel aufzeigen, dass Gott für jeden Menschen einen Plan hat und auch eine Berufung. Und dieser Plan ist meistens schon fertig, bevor wir geboren sind. Im Psalm 139, 16 steht: Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Ich muss zunächst gestehen, dass ich nicht die Gabe habe zu predigen. Und obwohl ich jetzt 40 Jahre die Organisation Homedica leite, mich immer noch schwer tue, vor vielen Menschen zu reden. Aber wenn es um meine Berufung geht, fällt mir das immer noch leicht. Und manchmal muss man mich sogar bremsen, wenn ich dann von den Geschichten und Wundern erzähle, die Gott in meinem Leben getan hat. Und als mich Ulrich Weinhold im Mai letzten Jahres darum bat, bei der Jumiko zu sprechen über Gottes Berufung in meinem Leben, war ich dazu gerne bereit. Denn ich kann euch vielleicht mit meinem Zeugnis ermutigen, über eure eigene Berufung einmal nachzudenken. Ich werde euch erzählen, wie Gott mich dazu gebracht hat, meine Berufung zu entdecken und über die Wunder, die während meiner Reise mit Jesus geschehen sind. Wahrscheinlich lebst du schon deine Berufung und weißt es noch gar nicht. Mir ging es zumindest so. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, erkenne ich, dass Jesus mich auf seinen von ihm vorher schon geplanten Weg geführt hat und mich dazu gebracht hat, anderen zu helfen, bevor ich ihn überhaupt als meinen persönlichen Retter kennengelernt habe. Ich stamme aus einer Familie, meine Mutter stammt aus Augsburg, mein Vater aus Ostpreußen. Die Ehe war nicht sehr gut, wir haben das als Kinder sehr schmerzhaft erlebt. Und ich war schon mit 11 Jahren das erste Mal mit einem Magengeschwür im Krankenhaus gelegen. Der Hausarzt hat gemeint, das liegt an der Situation in der Familie und bin dann eben in ein Internat gekommen, habe dann dort das musische Gymnasium besucht in Markt-Oberdorf und habe mich gerne beschäftigt mit Aktivitäten sportlicher Art. Ich bin gern schwimmen gegangen und habe dann diesen Leistungsschein, den man so machen kann, um sein Abzeichen an der Badehose zu kriegen, gemacht. Und am Ende musste man also einen Erste-Hilfe-Kurs machen, so einen acht-doppelstündigen Erste-Hilfe-Kurs. Und aus dem Internat durfte man nur hier und da raus. Und das war für mich eine gute Gelegenheit, an diesem Erste-Hilfe-Kurs, der abends stattfand, dann eben auch das Internat zu verlassen und dann dort dabei zu sein. Und am Schluss hat also der Leiter dieses Rotkreuz-Kreisverbandes gefragt, wer möchte denn einen Sanitätskurs machen? Und ich habe gedacht, nochmal eine Gelegenheit, aus dem Internat rauszukommen. Und glücklicherweise war der Landrat, der Vorsitzende vom Rotkreuz-Kreisverband und auch der Beiratsvorsitzende, sodass man den dann gefragt hat und so habe ich dann die Genehmigung bekommen, auch an diesen Abenden dann an der Sanitätsausbildung teilzunehmen. Und habe dann auch im Krankenhaus mitgearbeitet, weil ich am Wochenende nicht heim wollte zu den streitenden Eltern. Und dann war es so, dass die Eltern sich am Tag vor Weihnachten 1971 haben scheiden lassen und das war dann der Tag, an dem ich gesagt habe, also da möchte ich nicht länger bleiben. Ich schaue mal, wo ich eine Ausbildung machen kann, habe dann das Gymnasium verlassen und habe mich beworben, so weit wie möglich weg. Die Krankenpflege hat mir Spaß gemacht. Ich habe gedacht, ich gehe auf eine Krankenpflegeschule. Habe mich dann in Bremen, Hamburg und Berlin beworben. Und ich war knapp 18 und ihr seid mit 18 heute volljährig, zumindest auf dem Papier. Aber damals war es noch 21, das heißt, mein Vater musste die Zustimmung geben, denn die Eltern hatten sich getrennt, Vater war für mich zuständig, die Mutter für meinen Bruder und er wollte, dass ich nicht weggehe und ich habe ihn dann einfach gedrängt, habe gesagt, ich kann mich für volljährig erklären lassen bei Eltern, die geschieden sind, also entweder du lässt mich gehen oder ich gehe den anderen Weg. Das war nicht sehr schön, aber ich wollte einfach weg von zu Hause und bin dann nach Berlin, habe mich dort beworben und da ist schon das erste Mal etwas geschehen, wo ich im Nachhinein dann gemerkt habe, dass Gott einen Plan hat, auch für mein Leben und damals schon, als ich ihn noch gar nicht gekannt habe. Da gab es eine Unterrichtsschwester an dieser Krankenpflegeschule am Wannsee, die Anne Frickinger, die hatte zufällig, würde man sagen, als Nichtgläubiger, aber vielleicht gar nicht ganz so zufällig, ihre Ausbildung in Kaufbeuren an der Krankenpflegeschule gemacht. Und jetzt meldet sich in Kaufbeuren und so habe ich, auch wenn mein Zeugnis nicht so gut war, dann einen Platz bekommen an dieser Krankenpflegeschule, habe meine Ausbildung gemacht und dann, ich bin in meinem Leben öfter, ja, will man sagen, dem Tod begegnet, das erste Mal mit 19. Ich habe damals beim Jugendrotkreuz in Berlin mitgearbeitet und wir hatten eine internationale Begegnung mit einer Jugendrotkreuzgruppe in Belgien geplant und auf dem Weg dorthin, mein Fahrer, ich hatte damals noch keinen Führerschein und ich, wir hatten den ganzen Tag gearbeitet, sind dann durch die Nacht durchgefahren und früh um 6 auf der Autobahn zwischen Köln und Aachen schlief er ein. Ich hatte mich schon auf die Seite gedreht, kommt von der Autobahn ab, fährt auf den Baum drauf und das war dann also eine ganz schwierige Situation. Wir kamen ins Krankenhaus, dort ins Marienhospital, meine Milz war zerrissen, die musste dann entfernt werden und ich habe also eine richtig große Narbe, das war eine russische Chirurgin, die mich da aufgeschnitten hatte und dann die Milz rausgenommen hatte. Ich habe dann später erfahren, also man kann auch ohne Milz leben. Allerdings, nach meiner Ausbildung wollte ich mich dann beim Deutschen Entwicklungsdienst melden, weil ich gerne ins Ausland gehen wollte als Entwicklungshelfer. Wie gesagt, ich hatte mit dem christlichen Glauben nichts zu tun. Ich war als Baby getauft worden, habe auch die Konfirmation absolviert, aber da war dann das Thema Religion und christlicher Glaube beendet damals. Also wie gesagt, ich habe dann beim Roten Kreuz in Berlin dann weiterhin mitgearbeitet im Jugendrotkreuz und vor allem auch in der Sanitätsbereitschaft und habe dann letztlich geplant, Lehrer in einer Krankenpflegeschule zu werden. Da gibt es eine Krankenpflegehochschule in Marburg. Da habe ich mich dann beworben für den 1. April 1980, war in verschiedenen Krankenpflegeschulen als Unterrichtsassistent tätig. Und dann hatte mein Bruder eine Reise gemacht mit einigen Freunden mit so einer Interrail-Karte, die kennt ihr, da kann man bis 26, glaube ich, von Nordnorwegen bis nach Nordafrika fahren. Und die Reise endete in Marokko, dann ging ihnen das Geld aus, sie hatten selber Hunger und wussten nicht, wie es weitergehen soll und haben das erste Mal auch aus eigener Anschauung heraus Not erlebt. Und als mein Bruder zurückkam, mein Bruder war immer ein Pionier, hat er gesagt, wir müssen was tun dagegen. Denn schon damals ging es uns in Deutschland wesentlich besser als den Menschen in vielen anderen Teilen der Welt. Wir haben uns dann bei verschiedenen Organisationen beworben, haben gefragt, wie wir mitarbeiten konnten, haben aber dann auch die Information bekommen, dass wir eigentlich wenig Einfluss darauf gehabt hätten, wie das Geld eingesetzt wird, das wir sammeln würden. Also haben wir gesagt, dann gründen wir unseren eigenen Verein. Das ist in Deutschland relativ einfach. 7 Gleichgesinnte kommen zusammen, schreiben eine Satzung, melden sich beim Finanzamt, beim Amtsgericht und schon ist der Verein gegründet. Das Problem war nur damals, ich war mit 25 der Älteste, mein Bruder war 22 und die anderen Vorstandsmitglieder waren noch jünger. Und es ist natürlich schwierig, ältere Menschen dann um das Liebste zu bitten, was sie in der Tasche haben, nämlich ihr Geld, wenn man so jung ist und auch noch nichts zu bieten hat. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir dazu kommen, dass die Menschen uns kennenlernen und wir entsprechendes Geld akquirieren können. Und wir haben dann gesagt, wir wollen eine Wohltätigkeitsveranstaltung machen. Und mein Bruder hatte in der Nähe von Kaufbeuren in Wiedergeltingen einen Freund, der hatte eine Varietébühne, die hieß der Zauberstadel. Und ihr glaubt es oder nicht, im Unterallgäu fand der Weltkongress der Zauberkünstler damals statt, im Jahr 1979. Und da sind wir hingegangen und da waren dann Fakire, Feuerschlucker, Jungfrau zersägen, kennt ihr alles. Und wir haben dann jeden einzelnen dieser Künstler gefragt, ob er denn bereit wäre, für Humedica aufzutreten. Wir waren sehr überzeugend, wir hatten zwar noch nichts zu bieten, aber wir konnten sehr überzeugend erzählen, was wir machen würden, wenn wir Geld hätten. Und haben dann auch unseren Oberbürgermeister Krause dazu gekriegt, dass er uns den Stadtsaal kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Dann konnten wir die Allgäuer Meisterjodlerin Helen Roos gewinnen, dass sie jodelt für uns. Und dann gab es noch eine Big Band, Herbert Pfannschmidt, die also die musikalische Umrahmung gemacht hat. Und dann haben wir noch überlegt, wir machen noch eine Tombola, haben dann als ersten Preis eine Flugreise für zwei Personen nach Mallorca bekommen, als zweiten Preis eine Fahrkarte erster Klasse nach München und ein Wochenende im Sheraton Hotel. Ich weiß bis heute nicht, wenn da Jesus nicht im Spiel war, wie die Leute das uns alles zugetraut haben. Also wie gesagt, wir haben dann dies am Samstag vor dem ersten Advent 1979 haben wir diese Veranstaltung durchgeführt. Der Bayerische Rundfunk kam mit dem Fernsehteam, hat Aufnahmen gemacht. Und so wurden wir in der Stadt bekannt, also am Adventssonntag war das Tagesgespräch, weil alle Honoratioren aus Kaufbeuren waren im Stadtsaal, haben sich dann vom Taschendieb beklauen lassen, auch der Stadtpfarrer Lederle. Also das war sehr ermutigend für uns. Der Reinerlös waren 5.000 Mark, so viel Geld hatten wir noch nie auf einem Haufen gesehen zu dem Zeitpunkt. Und dann kam der Silvesterabend und mein Vater hat mich eingeladen zu einer Silvesterfeier auf dem Dorf bei Kaufbeuren in Frankenried. Und ich bin jetzt nicht der große Feierer, aber kurz vor Mitternacht bin ich da rausgefahren und das war ein Doppelhaus und in der einen linken Hälfte hörte man also aus dem Keller schon heraus die Musik. Und dann bin ich da rein und dieses Haus war eigentlich leer. War nicht mehr im Rohbau, aber war nicht bewohnt offensichtlich. Und ich bin dann runter in den Partykeller und zu dem Freund von meinem Vater hin, also ein richtiger Ostallgäuer Bauer. Ich sag: Mang, warum ist das Haus leer? Da sagt er: Da ziehe ich erst ein, wenn ich heirate. Also wenn er heiratet, zieht er da ein und sagt: Hast du schon jemanden? Na, er hat also noch niemand. Dann sage ich: Dann könntest du eigentlich dieses Gebäude Humedica so lange zur Verfügung stellen, bis du jemanden gefunden hast. Und der sagt auf Anhieb ja. Jetzt waren die natürlich schon recht lustig an dem Abend. Es war ja kurz vor Mitternacht und die hatten früher angefangen zu feiern. Da bin ich am 1. Januar nochmal rausgefahren und habe gesagt: Mang, weißt du noch, was du mir versprochen hast? Ja, du kannst das Gebäude nutzen. Also hatten wir unsere erste Humedica-Zentrale in Frankenried bei Kaufbeuren, haben dann im ersten Stock ein kleines Lager eingerichtet und haben angefangen zu arbeiten. Und unser erster Katastropheneinsatz, bei dem wir Hilfsgüter geliefert haben, war 1980. Und zwar im November. Das war also ein Jahr nach unserer Gründung, war ein schweres Erdbeben in Neapel. Und wir konnten die Alitalia gewinnen, dass sie kostenlos Hilfsgüter transportiert und einen Frachtbegleiter ein kostenfreies Ticket gibt. Und dann bin ich also mit den Hilfsgütern darunter geflogen. Und da ich ja Kontakte zum Roten Kreuz hatte, haben wir da mit dem Roten Kreuz zusammengearbeitet und diese Hilfsgüter zur Verfügung gestellt. Das Interessante war, ein paar Monate später kriege ich vom Generalkonsulat in München einen Brief, man würde mir den Verdienstorden der Republik Italien verleihen. Wir haben fast gar nichts gemacht, und einen Titel eines Kavaliere, das heißt Ritter sozusagen. Also haben sie mich zum Ritter gemacht dort im italienischen Generalkonsulat. Und das war natürlich alles sehr ermutigend. Mein Problem war natürlich, ich konnte bei Humedica noch nichts verdienen. Wir haben ja die Gelder und die Güter, die wir bekommen haben, haben wir gleich wieder eingesetzt. Also habe ich Nachtdienst im Krankenhaus gemacht. Und der Nachtdienst in Marktoberdorf im Kreiskrankenhaus war ziemlich heftig. Abends um 7, 19 Uhr Beginn, bis morgens um 7, ohne Pause für zwei Stationen. Aber dafür waren 84 Stunden dann auf dem Konto und man hatte die nächste Woche frei, plus nochmal 4 Überstunden. Und so habe ich dann den Nachtdienst gemacht, habe vormittags geschlafen, bin nachmittags zur Humedica. Die nächste Woche hatte ich dann wieder frei, habe wieder durchgearbeitet. Und irgendwann war es einfach zu viel. Und ich bin einfach zusammengeklappt und bin ins Krankenhaus gekommen, hatte wieder ein Magengeschwür und war eigentlich an einem Punkt angekommen, wo ich eigentlich aufhören wollte bei Humedica, weil wir hatten so von unserem humanistischen Weltbild her den Gedanken, wir retten die Welt. Ja, so wie das Lied, das mir meine Kinder auch immer mal wieder vorspielen. Papa ist gerade die Welt retten und 120 E-Mails nachschauen. Ja, also in diesem Jahr 1984, das war 5 Jahre nach unserer Gründung, bin ich so in eine richtige Identitätskrise gestürzt und habe dann auch angefangen, Alkohol zu trinken. Wie gesagt, kam ins Krankenhaus und wollte meine Arbeit aufgeben, weil es einfach immer mehr arme Menschen gab bis zum heutigen Tag. Also die Zahl hat sich ja kaum verringert, sondern eher erhöht. Ja, und dann passierte also Folgendes. In dieser Zeit, in der es mir nicht gut ging, bin ich einigen Christen begegnet. Und auch mein Bruder, mein Neffe sitzt da hinten und kann das sicher bestätigen, mein Bruder, der hat sich zu derselben Zeit, aber auch unabhängig von mir, mit dem christlichen Glauben beschäftigt. Er wohnte damals schon im Bruchsal. Und er hat mir dann ein Buch geschenkt aus dem CLV-Verlag, Die Ruhe der Rastlosen. Das war ein Buch, ein Taschenbuch mit 4 Zeugnissen. Das Buch gibt es also beim CLV-Verlag unter clv.de entweder zum Kaufen oder auch kostenlos als PDF-Datei zum Runterladen, falls euch das interessiert. Und da gab es eine Geschichte, die ging um einen Mann, der in Drogen, in Alkohol verwickelt war, in Prostitution und den Gott völlig umgedreht hat, den Gott rausgerufen hat aus dieser Situation. Und am Ende dieses Zeugnisses, die Geschichte hieß also, Schnaps war nicht sein letztes Wort, habe ich gedacht, das gibt's nicht. Also was erzählen die da für Geschichten? Also könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, als ihr nicht gläubig wart, wenn solche Geschichten erzählt worden sind, dass man die in Frage gestellt hat. Und ich wollte dem hinterhergehen und habe dann beim CLV-Verlag angerufen und habe gesagt, hören Sie mal, wie kann ich den erreichen? Nee, Entschuldigung, in dem Buch stand am Ende des Zeugnisses die Adresse und der Name und die Adresse. Und der Mann wohnte in Pfronten. Fronten ist also nicht so weit von Kaufbeuren entfernt. Ich habe mich also hingesetzt, habe einen Brief geschrieben, habe ihm gesagt, ich hätte seine Geschichte gelesen, könnt ihr nicht glauben, ich würde gerne mit ihm drüber sprechen. Und dann schläft der Teufel ja nicht. Also der Brief kam dann zurück, Empfänger unbekannt. Da habe ich gedacht, was sind das für Schlawiner da bei diesem Verlag? Die schreiben da Geschichten von Menschen, die es überhaupt nicht gibt. Und habe dann ganz verärgert angerufen in Dillenburg und habe gesagt, hört mal Leute, ich wollte jetzt mit diesem Mann in Kontakt treten und kriege den Brief zurück. Ja, welche Ausgabe ist das denn? Ja, der ist inzwischen umgezogen nach Füssen. Das sind nur 10 Kilometer von Fronten entfernt, aber der Briefträger hat es scheinbar nicht gewusst. Also ich meinen Brief nochmal losgeschickt und dann kam also eine Antwort und ich bin eingeladen worden, zu diesem Mann nach Hause zu kommen. Das war, als er die Tür aufgemacht hat, habe ich mir immer Petrus vorgestellt, mit so einem Vollbart. Ja. Und hat mich dann reingebeten und ich habe dann mit ihm über dieses Zeugnis gesprochen und vor allem seine Frau, die unter seinem alten Leben sehr gelitten hatte, hat also jedes Wort bestätigt. Da habe ich gedacht, wow, das ist ja tatsächlich wahr. Ich habe gesagt, wie kann man denn da dazugehören? Sagt er, gar kein Problem, wir knien uns jetzt da nieder, ich spreche dir ein Gebet vor. Du sprichst du nach und damit ist die Sache geregelt. Okay, also habe ich mich mit ihm hingekniet, habe das Übergabegebet gesprochen und von da ab hat sich dann auch die Arbeit von Homedica sehr, sehr verändert. Das heißt, wir haben bis dahin, wenn wir Partner gesucht haben, die im säkularen Bereich gefunden, wie gesagt, das Rote Kreuz oder wir haben den Karl-Heinz Böhm. Die Mädchen kennen vielleicht noch die Sissi-Filme. Da war er der Kaiser Franz Josef. Der hatte 1981 bei Wetten, dass mitgemacht, hat eine Wette abgeschlossen, hat dann gewettet, dass die Leute nicht einen Franken, eine Mark oder 20 Schilling an das jeweilige Bundespräsidialamt schicken würden. Damals war eine Hungersnot in Äthiopien. Und da kam dann so viel Geld zusammen, dass sie gesagt haben, Herr Böhm, also jetzt müssen wir was machen damit, wir können dieses Geld nicht verwenden. Und so hat er dann den Verein Menschen für Menschen gegründet und hatte aber noch eine Vorstellung in Kaufbeuren im Stadttheater und eine Gruppe, die ihn unterstützt hat aus Fürstenfeldbruck, hat bei uns angerufen und hat gesagt, ihr seid doch ein Verein, der auch Hilfsgüter beschafft und transportiert, könntet ihr dem Karl-Heinz Böhm helfen? Ihr könntet ihn treffen, wenn er in Kaufbeuren ist. Und wir sind also nach diesem Theaterstück dann mit ihm im Restaurant und haben gesagt, okay, wir helfen gerne. Wir waren damals die Einäugigen, er war noch der Blinde, also er hat überhaupt nichts gewusst von humanitärer Hilfe. Er hat ja eigentlich nur als Schauspieler gearbeitet gehabt. Und so haben wir ihm dann geholfen über einen gewissen Zeitraum, bis sein Verein dann auch entsprechend gewachsen war, Hilfsgüter nach Äthiopien zu bringen. Ja, also wie gesagt, es hat in meinem Leben viele, viele Dinge gegeben, die danach geschehen sind. Zum Ersten haben wir damals dann angefangen, eine morgendliche Andacht zu beginnen. Und zwar lesen wir also jeden Morgen und arbeiten ein Heft durch von den Eidlinger Schwestern. Das hat früher geheißen Bibellesezettel und heute hat es einen anderen Titel. Okay, also da sitzen wir zusammen. Leider sind wir manchmal auch nur zu zweit oder zu dritt. Manchmal sind wir 10, 50 Mitarbeiter haben wir inzwischen. Einige sind auch nicht gläubig, aber selbst die Gläubigen, für die ist 8 Uhr anscheinend manchmal zu früh. Wir haben so ein bisschen flexible Arbeitszeit, da kann man auch um 9 anfangen. Aber Jesus hat ja gesagt, oder die Bibel sagt uns, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das nehmen wir dann immer für uns an, wenn wir miteinander singen. Also wir beginnen also so wie jetzt mit 3 Liedern, die wir miteinander singen. Und dann arbeiten wir den Bibellesezettel durch und vor allem beten wir anschließend, weil ja die Arbeit, die wir machen, nämlich in Katastrophen-, Not- und Kriegsgebiete zu gehen, ja nicht ganz ungefährlich ist. Also was weiß ich, jetzt an Weihnachten habt ihr sicher mitgekriegt, dieser Vulkan, der ausgebrochen ist auf Indonesien mit anschließendem Tsunami. Dort sind wir dann an Heiligabend, haben wir ein Team hingeschickt. Das ist ja nicht ganz ungefährlich. Also deswegen beten wir also regelmäßig für unsere Mitarbeiter, unsere Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die dort in Einsatz gehen, um sie einfach unter Gottes Schutz zu stellen. Und wir haben nur ein einziges Mal etwas erlebt, da vor im Jahr 2009, da war unser damaliger Country-Direktor im Sudan mit einem Fahrer von uns unterwegs. Der Fahrer hat einen Fahrfehler begonnen und auf einer Kreuzung ist es zu einem Crash gekommen in Khartoum und da ist dieser Country-Direktor aus Kenia ums Leben gekommen. Aber ansonsten hat Gott uns wirklich bis zum heutigen Tag bewahrt. Es hat immer mal Krankheiten gegeben, auch ich bin nicht verschont gewesen. Ich habe eine Malaria Tropica mal bekommen, eine Darminfektion, aber das kennt wahrscheinlich jeder, der mal im Einsatz war. Aber davon haben wir uns nie abhalten lassen. Wir im Jahr 1996 ungefähr, war ja dieser Völkermord, ihr könnt euch erinnern. Und damals haben sie verschiedene christliche Organisationen getroffen in Frankfurt, unter anderem auch von OM, der Vorsitzende, den Arzt Georg Müller. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt die Organisation Mercyships in Kaufbeuren gegründet. Ich weiß nicht, kennt jemand Mercyships? Habt ihr schon mal was gehört davon? Ja, also Mercyships gab es in den USA, aber nicht in Deutschland. Es war ja in der Anfangsphase ein Teil von Jugend mit einer Mission und hat sich dann unabhängig gemacht als Verein. Ich habe Mercyships das erste Mal kennengelernt, als dieses Schiff, die MS Anastasis, zu Deutsch Auferstehung, das erste Mal nach Deutschland, nach Hamburg kam. Da bin ich von einem Mitarbeiter von Jugend mit einer Mission aus Hollach aufmerksam gemacht worden, gesagt worden, ihr habt doch immer Medikamente und Verbandstoffe und all das, was so ein Hospitalschiff braucht. Willst du dir das nicht mal anschauen? Ich bin dann nach Hamburg hochgefahren, habe mir das Schiff angeschaut und war total begeistert. Und wir haben von da an eben auch die Arbeit von Mercyships unterstützt. Allerdings gab es kein Büro in Deutschland. Und ich bin dann eingeladen gewesen, 1996 in die USA zu einer Mercy Ministries Consultation. Der Don Stevens, der Leiter und Gründer von Mercy Ships, hatte mich kennengelernt auf dem Schiff und hat gesagt, Wolfgang, wenn du möchtest, kannst du Humedica vorstellen. Ich bin dann da völlig unbedarft hingereist. Erst als ich dann dort war, kurz bevor ich den Vortrag halten sollte, wurde mir klar, ich sollte den Vortrag in Englisch halten. Aber in Deutsch war das schon schwierig. Und ich hatte einen Bettnachbarn im Zimmer, der war aus Holland, und der hat gemerkt, dass mir nicht gut ging, und sagt, du, was ist denn los? Ich sage, ich kann den Vortrag nicht halten. Ich habe zwar ein paar Jahre Englisch in der Schule gehabt, aber ein Vortrag in Englisch, jetzt komm, wir beten miteinander. Dann hat mir die Hände aufgelegt, hat für mich gebetet. Ich habe den Vortrag gehalten, ich weiß nicht mehr wie, aber danach kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, that was great, terrific, ja, ihr kennt es vielleicht. Und die Amerikaner sind ja da immer so, haben da so Ausdrücke. Ich sage, du, was war denn das so terrific? Ja, du hast Witze gemacht. Und ich sage, kann mich gar nicht mehr erinnern dran. Also Gott führt ein. Also das dürft ihr also auch annehmen, wenn ihr euch mal vorne irgendwo hinstellen müsst, dass ihr einfach beten sollt. Vielleicht kann euch jemand die Hände auflegen und dann könnt ihr auch sprechen. Ja, diese Mercy Ships Geschichte ging halt dann weiter. Don Stevens fragte mich, ob ich bereit wäre, ihm zu helfen, die Organisation in Deutschland zu etablieren. Und ich habe gesagt, ja, also wenn du die Schiffsorganisation in der Nähe der Alpen haben willst und nicht an der Nordsee, dann können wir drüber reden. Ja, sagt er, also die Zentrale ist in Ost-Texas, das ist auch weit weg vom Wasser, also das macht gar nichts aus. So haben wir dann kurz darauf die Organisation Mercy Ships gegründet, haben die bei Humedica mit in die Büros genommen und ich war dann 18 Jahre lang der Vorstandsvorsitzende auch von Mercy Ships und habe das jetzt mittlerweile in jüngere Hände übergeben. Eine Geschichte von Mercy Ships, wo mich Gott befreit hat, möchte ich noch erzählen. Und zwar, ich bin immer wieder gebeten worden, Wolfgang, komm doch mal mit, wenn das Schiff nach Afrika fährt. Ich sage, wie lange dauert das? Ja, 2 Wochen ungefähr. Ich sage, nee, ich kann also nicht 2 Wochen weg. Sagen sie, aber wir haben eine Möglichkeit, wir fahren nach Teneriffa. Dort haben wir so eine Recreation-Zeit als Vorbereitung auf den Einsatz. Da könnte ich ja mitkommen. Das dauert nur 2-3 Tage und okay, gut. Also das Schiff sollte dann von Bordeaux in Frankreich aus starten. Ich bin da hingefahren mit dem TGV und ich muss sagen, ich war damals noch Raucher. Also ich hatte mich zwar bekehrt, wie ich euch erzählt habe, aber vom Rauchen konnte ich nicht lassen. Das geht vielleicht einigen von euch auch so. Aber ich wusste, auf diesem Schiff darf man eigentlich nicht rauchen. Jetzt, solange das Schiff noch im Hafen war, bin ich halt durch das Hafengelände und habe mein Rauchopfer dargebracht. Und dann auf dem Schiff, am Anfang war das noch sehr spannend, dass wir losgefahren, alles war neu und interessant. Aber abends in der Kabine hat mich dann also doch die Sucht gepackt. Und ich habe gedacht, also wenn ich diese Luke da aufmache und rausrauche, das sollte ja niemanden stören. Also habe ich es gemacht. Ich habe aber nicht aufgepasst, dass meine Kabine eine Zwischentür zu einer anderen Kabine hatte. Jetzt hat der Wind anscheinend so geblasen, dass der Rauch in die Kabine reinkam. Plötzlich klopft es an der Tür. Die Schwester von der Rezeption sagt, Wolfgang, it's burning in your cabin. Oh, habe ich gedacht, das war mir peinlich, ja. Dann habe ich echt gebetet und habe gesagt, jetzt schmeiße ich zumindest die Zigaretten erstmal ins Meer. Das habe ich gemacht. Am nächsten Tag bin ich dann zu einer Freundin, die die Finanzabteilung geleitet hat, die Clara Mast. Ich habe gesagt, Clara, du weißt, ich rauche noch und das ist heute Nacht geschehen. Jetzt habe ich meine Zigaretten entsorgt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt durchhalte. No problem, we are praying for you. Okay, gut. Also hat sie ein paar Leute geholt, die haben wieder gebetet für mich. Und dann sind wir in Teneriffa angekommen und ihr wisst, die Kanarischen Inseln sind Raucherparadies, zollfrei alles. Ne? Also wir sind dann im Restaurant und Clara sagt, so jetzt kannst du wieder rauchen, hier gibt es Zigaretten. Sage ich, nee, ich habe eigentlich kein Bedürfnis. Und dann, damals war es noch so, in den Flugzeugen gab es Raucher- und Nichtraucherbereiche. Ne? Kennen die meisten von euch gar nicht mehr. Und das erste Mal in meinem Leben, beim Einchecken, sage ich ganz stolz, Nichtraucher. Also von diesem Tag an hat mich Gott wirklich von einer Sekunde auf die andere nach dem Gebet vom Rauchen befreit. Also das ist eines der Zeugnisse. Ich habe auch mal erlebt, einen äthiopischen Pastor, der zu mir ins Büro kam und der gesagt hat, ich möchte gern für dich beten, gibt es irgendein Problem? Ich sage, ja, ich habe so eine Schmerzen da drin seit Tagen. Sagte, no problem, I'm praying for them. Und vielleicht habt ihr Afrikaner schon mal beten gehört. Das ist nicht leise, das hört das ganze Haus dann. Und er hat angefangen zu beten, ganz laut. War weg. Also ich bin ja jetzt nicht so pfingstlich angehaucht, dass ich denke, jede Krankheit wird sofort geheilt nach dem Gebet. Aber das sind Dinge, die ich erlebt habe und die ich gerne auch weitergebe. Und glaubt, dass der Herr wirken kann. Lasst für euch beten. Ja, also wie gesagt, wir haben viele, viele Dinge erlebt. Zum Beispiel der Georg Müller, von dem ich schon erzählt habe, der war damals dieser Arzt, den ich getroffen habe bei dieser Veranstaltung der christlichen Werke bezüglich Ruanda. Der war damals der Vorstandsvorsitzende von OM Schiffe. Und ich war ja der Vorstandsvorsitzende von Mercy Ships. Das heißt, wir hatten so einen Berührungspunkt. Und er hat dann mitgekriegt, was wir machen. Und hat gesagt, du Wolfgang, das würde mich interessieren, bei euch mitzuhelfen. Ich bin ja Arzt vom Beruf, macht ja auch so Einsätze. Und sage ich, nee, eigentlich hier und da mal, aber nicht organisiert. Sagt er, doch, ich habe so viele Kollegen, die bereit wären, mit in Einsatz zu gehen. Gläubige, lass uns das doch mal versuchen. Und dann habe ich mich dann überreden lassen, weil ich habe mir ja schon gedacht, was das für Auswirkungen haben wird. Und so haben wir dann angefangen, im Jahr 1999 die Humedica Ärzteteams zu gründen. Und da sind inzwischen mehr als 500 medizinische Fachkräfte und Koordinatoren in der Datenbank, die bei uns mitarbeiten können. Und wer von euch Interesse hat, in so einem Einsatz, in einem etwas schwierigen Umfeld wie einer Katastrophe oder einem Kriegsgebiet, kann sich gerne registrieren lassen. Also wir brauchen nicht nur medizinische Fachkräfte, sondern auch Multitalente, die als sogenannte Koordinatoren tätig sind. Das heißt, die Buchhaltung machen, Besprechungen in der Botschaft, das Fahrzeug betanken und so weiter. All die Dinge, wofür das medizinische Personal keine Zeit hat, das darf der Koordinator. Oder wenn man eine Zusatzqualifikation noch macht als Medienkoordinator, dass der Medienkoordinator das macht. Und es ist so, dass ihr werdet von uns, wer hat den Humedica schon mal gehört von früher? Hat irgendjemand? Ah ja, doch ein paar. Also ganz so schlecht ist unsere Spendenwerbung nicht und unsere Öffentlichkeitsarbeit, aber sie könnte besser sein. Ja. Das nächste Mal, wenn ich komme, würde ich gerne alle Hände oben sehen, dass ihr alle wisst, was Humedica ist und was wir machen. Wie gesagt, als wir angefangen haben mit Humedica, waren wir alle nicht gläubig. Weder mein Bruder noch all die anderen. Und haben uns erst nach Jahren bekehrt. Und so haben wir immer noch eine säkulare Satzung. Aber wenn ihr das Logo anguckt, kann jemand erkennen, wie man bei dem Logo erkennen kann, dass wir doch einen christlichen Hintergrund haben? Das D ist der Ichthusfisch. Also für die Eingeweihten, die können das dann erkennen. Ansonsten treten wir eigentlich als säkulare Organisation auf, was uns natürlich auch hilft in Ländern wie Nordkorea zum Beispiel tätig zu werden, in Nordkorea oder im Iran. Und durch den Georg Müller habe ich auch Kontakt bekommen zu einer Gruppe der Stiftung Grundwerte und Völkerverständigung in Berlin. Die Stiftung Grundwerte und Völkerverständigung unter der Leitung von dem früheren Landtagsabgeordneten Rudolf Decker hier aus Baden-Württemberg, die organisieren die sogenannten Gebetsfrühstücke, die parlamentarischen Gebetsfrühstücke. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das war im Zweiten Weltkrieg, sind in Amerika Senatoren und Abgeordnete zusammengekommen mit dem Präsidenten Eisenhower und haben sich überlegt, ob sie in Krieg ziehen sollen oder nicht, sind zusammengekommen, haben angefangen zu beten. Aus dieser Bewegung heraus hat sich diese National Prayer Breakfast Bewegung über den ganzen Erdball eigentlich verteilt. Und der Rudolf Decker war derjenige, der eben den Auftrag hatte, das in Deutschland zu gründen. Und ich habe den Rudolf dann kennengelernt und wir haben angefangen, uns das Büro zu teilen, da wir eben keine eigene Niederlassung in Berlin haben wollten, weil das uns zu teuer war, haben wir gesagt, wir mieten uns als Untermieter bei euch mit ein, in einer ganz prominenten Adresse, Pariser Platz 20 Meter neben dem Brandenburger Tor, also richtig toll. Und da gibt es dann auch eine Möglichkeit zu übernachten, sodass das Geld, das wir da investieren, auch wieder gespart wird, dass wir nicht in Hotels übernachten müssen. Denn mittlerweile findet halt sehr viel in Berlin statt. Wir müssen sehr häufig da sein, weil wir eben auch vom Auswärtigen Amt Unterstützung bekommen. Ja, ihr merkt, wenn ich angefangen habe, ich bin jetzt von meinem 20-seitigen Konzept etwas abgewichen, weil ich gedacht habe, ich habe zwei Vorredner gehabt, die das so toll gemacht haben und Bibelverse kriegt er auch in der Gemeinde vermittelt, also muss ich das nicht machen. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich euch noch ein paar Dinge erzähle, die euch vielleicht ermutigen, selber darüber nachzudenken, ob ihr ja vielleicht nicht unbedingt in die Mission gehen wollt, sondern eventuell auch in einem christlichen Werk, das einfach konkrete Hilfe anbietet. Und da gibt es ja auch dann immer wieder die Gelegenheit, von seinem Glauben Zeugnis zu geben, zu erzählen. Ich habe am Anfang gesagt, dass mein Herz für Sri Lanka besonders schlägt. Das hat eine besondere Bewandtnis. Im Jahr 1982 war ein, also ihr müsst mich bremsen, wenn die Zeit um ist, sonst rede ich vielleicht zu lang oder weiter. Also 1982 hat ein Schulfreund von mir mich mit einem jungen Mann in Verbindung gebracht, dem Jayanta Gomez, das ist ein Batik-Künstler, der macht diese tollen Wandbatiken mit Wachs und so. Der wollte Ausstellungen machen in Deutschland, ob ich ihm da behilflich sein könnte. Das habe ich gerne gemacht und er hat dann 25% seines Verkaufserlöses an Homedica gespendet für ein Projekt, das wir damals im Sudan durchgeführt haben. Und als er abgereist ist, der Jayanta, hat er gesagt, du, im nächsten Jahr, wenn du Urlaub hast, warum kommst du nicht nach Sri Lanka? Wunderschöne Insel an der Südspitze von Indien, ich hatte noch nie was gehört von Sri Lanka. Sagte, komm zu uns, ich kümmere mich um dich. Okay, der nächste Sommer kam, ich habe damals noch im Krankenhaus gearbeitet, habe dann im Juli Urlaub bekommen und bin ins Reisebüro, habe dann auch einen guten Deal bekommen, Glückshotel hieß das, hat man nur die Sterne gewusst, wie viele, aber nicht wo das ist, dafür war es preisgünstig. Also habe ich mich entschieden, nach Sri Lanka zu fliegen. Flieg dorthin und komme am 25. Juli 1983 an. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit Sri Lanka schon mal beschäftigt hat. Vielleicht hat der eine oder andere hier Tamilen schon kennengelernt, die Mitte der 80er Jahre nach Deutschland als Flüchtlinge gekommen waren. Ich komme an und genau an dem Tag beginnen die Unruhen zwischen den singalesischen, also der singalesischen Mehrheit und der tamilischen Minderheit. Es hat dann insgesamt ungefähr 3000 Tote gegeben, es wurden Häuser angezündet, es war ein Chaos in diesem Land. Und wir sind mit Neckermann von so einem Bus abgeholt worden, in den Süden gebracht worden zum Hotel. Und die Reiseleiterin hat gesagt, that's normal, das ist ganz normal hier. Also okay. Wir haben gedacht, also da brennt ein Haus, also ganz normal kann das ja nicht sein. Und als wir dann unten ankamen, hat es geheißen, es ist 24-stündige Ausgangssperre. Wir durften das Hotel nicht mehr verlassen und am nächsten Tag würden alle Touristen evakuiert. Das heißt, müssen nach Hause fliegen. Jetzt habe ich gedacht, ich kann nicht für eine Hilfsorganisation arbeiten und dann abhauen. Und habe dann unterschrieben, dass ich auf eigene Verantwortung da bleibe. Plötzlich war das Hotel leer, da habe ich mit dem Hotelmanager gesprochen, habe gesagt, wie komme ich denn während der Ausgangssperre nach Colombo, nach Mount Lavinia, um den Jayanta zu treffen. Sagte, das organisiere ich, dann habe ich ein Taxi bekommen, bin dann hochgefahren und habe dann mit Jayanta viele Tamilen, er selber ist Singalese, hat Tamilen bei sich im Haus untergebracht gehabt und wir haben dann Tempel und Schulen besucht, wo Tamilen eben Zuflucht gefunden haben. Und so habe ich diesen Konflikt in Sri Lanka ganz besonders kennengelernt. Und von da an haben wir auch angefangen, in Sri Lanka Unterstützung zu leisten. Und im Jahr 1900, also ich habe dann auch in Kaufbeuren, wir haben ein Flüchtlingswohnheim in der Nähe von Kaufbeuren, Tamilen kennengelernt, die mich dann immer genutzt haben als Briefträger nach Sri Lanka. Und im Jahr 1990 habe ich mitbekommen, dass es im Norden von Sri Lanka, der ja vom Rest der Welt für viele Jahre abgeschnitten war, es Nahrungsmittelknappheit gab und ich habe gedacht, da müssen wir was tun. und habe mich dann mit einem Tamilen unterhalten, habe gesagt, ich würde so gern nach Jaffna gehen, aber ich bekomme keine Genehmigung, dorthin als Ausländer in das Kriegsgebiet einzureisen. Dann sagt er, kein Problem, ich kann dir helfen. Ich sage, wie kannst du mir helfen? Ja, mein Schwager ist der stellvertretende Polizeipräsident von Sri Lanka, Herr Ananda Raja. Er hat mir dann einen handgeschriebenen Zettel mitgegangen. Dann bin ich zu diesem Herrn Ananda Raja hingegangen, zusammen mit einem Pastor von den Assemblies of God, der in Jaffna die ganze Zeit geblieben war während des Krieges. Und der Herr Ananda Raja sagt, was möchten Sie? Ja, ich möchte gerne nach Jaffna reisen. Sagt dann, ja, okay, ruft an, ein General im Verteidigungsministerium sagt, da ist so ein verrückter Deutscher, der möchte gerne nach Norden. Könnt ihr ihm eine Genehmigung ausstellen? Habe ich dann bekommen und von da an konnte ich also nach Jaffna reisen. Ich überspringe jetzt ein bisschen die Jahre. 1993 war ich wieder mal in Jaffna im März. Da war ich dann schon regelmäßig unterwegs. Die LTU Airlines hatten uns immer unterstützt mit kostenfreien Tickets und Übergepäck. Und wenn immer ich in Sri Lanka war, bin ich gefragt worden, how old are you? Ich sag 35. What? And you are not married? Sag ich, nee, habe ich keine Zeit dazu gehabt bisher. Yeah, there are so many wonderful girls here. Ich sag, ich habe keine Zeit dazu. 93. Ich als Ausländer bin also nicht untersucht worden, wenn ich die Checkpoints überwinden musste von der Sri Lankischen Armee und dann von den Tamil Tigers, dieser Rebellenbewegung. Normalerweise durfte man keinen Film, keine Batterien, keine Kamera, nichts mitnehmen. Aber ich habe das alles schön versteckt dabei gehabt. Also war wieder mal in Jaffna in der Gemeinde und der Pastor Sam Rajasurya, der dann auch der Leiter von Humedika Sri Lanka wurde, sagte, du, ich habe eine Hochzeit hier und wir haben ja keine Fotos, wie du weißt, kannst du von dem Hochzeitspaar und einigen Gästen Fotos machen. Okay, mache ich. Damals noch mit Filmrollen, also da waren nur 36 Fotos drauf, musste man sehr Obacht geben. Dann waren im Garten, standen drei junge Damen im Kirchengarten. Und in Sri Lanka ist es so, man lächelt nicht, wenn man fotografiert wird. Also die schauen immer ganz ernst. Jetzt habe ich gedacht, wie bringe ich die drei Damen zum Lächeln? Und habe gesagt, oh, there are the three most beautiful girls of Jaffna. Lächelt, ich draufgedrückt, schönes Foto gekriegt. Das Problem war, wir sind dann Pastor Sam und ich sind dann nach Colombo zurück, wo wir den Film haben entwickeln lassen. Und ich frage unvorsichtigerweise, wer die nette junge Dame in der Mitte ist, die so freundlich lächelt. Ja, sagt er, das ist die Selvi und da und sie, und die Mutter ist Witwe. Und 6 Monate später war ich dann verheiratet. Inzwischen haben wir drei Kinder. Meine Frau kann Deutsch, ich kann immer noch kein Tamilisch. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr von der Familiengeschichte erfahren wollt, unten steht meine Tochter Rebecca, die am Stand, das ist unsere älteste von den dreien. Und die kann sicher noch einige Geschichten erzählen. Was ich euch noch empfehlen würde, wenn ihr wirklich in einer Hilfsorganisation mitarbeiten wollt und noch nicht wisst, was ihr nach dem Abitur machen sollt. Es gibt inzwischen ein Bachelorstudium internationale Not- und Katastrophenhilfe. Hat wahrscheinlich noch keiner von euch gehört. Ne? An der Akon-Hochschule in Berlin ist ein Studium, wo man nur immer eine Woche Präsenzzeit hat und dann 3 Wochen Selbststudium. Das heißt, man muss entweder in Berlin wohnen oder immer hochfahren. Rebecca ist dann immer mit dem Bus hochgefahren, hat dann nebenbei so einen Minijob bei Humedika gehabt, damit sie auch ein bisschen Praxis mitkriegt und nicht nur die Theorie, und hat inzwischen ihr Studium abgeschlossen. Also wie gesagt, da braucht es keinen Numerus Clausus, sondern da kriegt man auch, wenn man etwas schlechtere Abiturnoten hat, einen Platz. Aber ich muss euch sagen, man muss kein Abitur machen. Ihr seht das an mir, ich bin auch was geworden. Vielen Dank.